Ausschuss Nummer 81. Rainer Füllmich im Interview auf BittelTV.
Jo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BittelTV einfach anders. Sonntagabend, 20 Uhr, es ist jetzt schon Kult, Corona-Ausschusszeit. Ich freue mich natürlich sehr. Wir sind schon ein paar Leute da. Natürlich könnt ihr es gerne teilen. Wir sind schon um die 3.500 alles zusammen, wenn ich das so ein bisschen zusammenrechne. Da geht noch was. Ich habe auch einen neuen Rekord. Ich habe gestern wurde ein Video gelöscht von mir bei YouTube und heute, also in 24 Stunden, zwei Videos. Das habe ich noch nicht geschafft, aber das ist mal was anderes. Aber ja, solange dass ihr auf YouTube noch zuschauen könnt, genießt es, ansonsten andere Kanäle benutzen, weil YouTube und Rainer und Roger, das kommt nicht so gut an, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Jo, ich freue mich natürlich jetzt auf Rainer. Hallo, lieber Rainer.
Hey, Roger, hallo.
Schön, bist du da. Oh, ist es so kalt bei dir? Ich schwitze hier und du bist da mit dem Pullover.
Ja, hier ist es ein bisschen kalt. Das ist nicht so ganz schön, aber ist okay.
Ist okay. Ja, von dem her ist das super. Ja, es ist, glaube ich, wieder eine spezielle Woche gewesen. Es gibt wieder viel zu erzählen. Gestern habe ich die Pathologie-Konferenz, Teil 2 auch, einen Teil davon übertragen. Ich glaube, das hast du auch mitbekommen, weil letztes Mal war ja Viviane Fischer auch dabei. Es, glaube ich, wird ein interessanter Abend, wenn ich das so spüre.
Ja, diese Pathologiekonferenz ist doch, glaube ich, wieder weltweit sehr gut angekommen. Die ist übrigens bei uns aus den neuen Medienräumen ausgestrahlt worden. Ich habe es noch nicht gesehen, weil ich noch keine Zeit hatte. Ich bereite gerade dieses internationale Tribunal vor und außerdem eine neue Class Action mit einigen amerikanischen Kollegen zusammen. Denn das, was die bisher gemacht haben, da waren einige Kollegen nicht so ganz mit einverstanden. Die versuchen, über diese sogenannte Religious Exemption zu gehen, anstatt endlich an den Kern ranzugehen. An den Kern, der sagt, wir haben keine Pandemie, sondern wir haben eine PCR-Test-Pandemie. Und alles, was darauf beruht, ist ohne jede sachliche und natürlich auch ohne jede rechtliche Grundlage. Das wollen wir ändern und da arbeiten wir gerade dran. Aber wenn ich damit durch bin, irgendwann später heute Nacht, dann gucke ich mir auch die Pathologie-Konferenz.
Ja, es ist relativ lange, aber wieder sehr interessant gewesen, kann man empfehlen, das anzuschauen. Jemand hat im Chat gesagt, total waren, glaube ich, 30.000 Leute live, also das war, Interesse war sehr groß. Eine gute Zusammenfassung von diesen verschiedenen Resultaten. Ich glaube, in der kommenden Woche wird ein sehr wichtiger Entscheid, also ein Resultat dann präsentiert, da bin ich natürlich auch gespannt, was da kommen wird. Aber ja, gucken wir mal. Wir haben natürlich jetzt am Wochenende wieder viele Demos gesehen. Es gehen immer mehr Menschen auf die Straße. Brüssel war sehr, sehr voll. Wien war extrem, auch Hamburg. Es ist, ich glaube, man merkt langsam, dass es brodelt. Wie spürst du das?
Ja, ich kriege diese Meldung auch von überall her, auch aus Australien. Also die Menschen werden offenbar immer schneller, immer hellwacher. Das liegt natürlich, das ist ja offensichtlich daran, dass der Irrsinn auf der anderen Seite praktisch keine Grenzen mehr kennt. Und wir müssen sagen, hier in Deutschland, ich habe das vorhin auch beim Bundesparteitag hier betreffend die Basis gesagt, bei uns hier in Deutschland haben wir im Bundestag offenbar nur noch Verräter, die das eigene Volk verkaufen und denen es völlig egal sind, wie viele Leute an den Maßnahmen entweder wirtschaftlich oder gar physisch kaputt gehen. Das macht jetzt die Leute böse, das macht sie wütend. Das wird aber eine kontrollierte Wut sein. Und ich glaube, das ist weltweit so, dass immer weniger Leute noch bereit sind, den Stuss zu glauben, der ihnen da vorgesetzt wird.
Definitiv. Du sagst auch, Stichwort Basis, da hast du, glaube ich, heute Abend auch ein Resultat erfahren, wo Viviane Fischer und dich betrifft. Und kann man das natürlich auch mal sagen. Ja, glaube ich, ein sehr gutes Ergebnis, was ihr da heute mitbekommen habt.
Das finde ich auch. Also trotz aller möglichen Störversuche und trotz aller möglichen Gerüchtestreuung und so weiter sind wir beide jeweils im ersten Wahlgang durchgekommen. Ich mit 61 und Viviane sogar mit 75%. Also Good Cop, Bad Cop, ne, das ist das Spiel. das ist enorm. Und das heißt, jetzt können wir dafür sorgen, dass diese Basis ihre wirkliche Kraft entfaltet. Und dazu gehört dann auch, dass wahrscheinlich da eine Menge an Neumitgliedern bei uns einsteigen wird, nachdem jetzt diese Krise durch die Störer überwunden worden ist.
Ja, sehr, es ist immer das Gleiche, wenn man natürlich merkt, dass da irgendjemand Erfolg haben könnte, gegen das System zu wirken, da versucht man alles. Die haben alles rausgezogen, was geht, und sie haben es trotzdem nicht geschafft. Das zeigt doch auch, dass es Menschen noch gibt mit gesundem Menschenverstand. Das freut mich zu hören. Ja, wie sieht's aus mit der letzten Sitzung? Wir sind bei Nummer 81. Uiuiui.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und es gibt immer noch Neues. Und es wird nächstes Mal noch wieder was Neues kommen. Wir werden jetzt insbesondere die Zusammenarbeit mit den Angloamerikanern und den Indern noch ein bisschen vertiefen. Auch aufgrund der internationalen Anwaltskooperation, die wir da aufgebaut haben. Also wir hatten ein paar einführende Worte in eigener Sache, weil es gab ja immer neue Geschichten hier. Ich sei da von George Soros finanziert oder sowas. Also weißt du, Jesus Christ, wer denkt sich so einen Mist aus? Ne? Aber nun gut. Aber das wollten wir wollten das nur kurz ansprechen, damit unsere Zuschauer nicht denken, wir würden uns wegducken oder so. Ja. Also ich habe ganz klar und deutlich gemacht, und da brauchte ich für Viviane gar nicht erst zu sprechen, das sieht man ihr an, das weiß man von ihr. Niemand wird mir oder ihr jemals erzählen, was wir zu tun oder zu lassen haben. Kein Mensch wird das. Kein Mensch wird uns jemals auf die Knie zwingen. Naja. Danach haben wir Howard Steen und Carolus, das ist ein Pseudonym, die haben uns wirklich eine tolle Sache beschert, muss man sagen, denn wir arbeiten ja auch schon ein bisschen länger daran, so eine Liste der internationalen Prozesse und auch der wirksamen Entscheidungen zu unseren Gunsten weltweit zusammenzustellen. Und die beiden sind jetzt dabei, haben ein ganz großes Ding am Laufen. Das, was sie uns vorgestellt haben, das stellen wir dann auch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit den Kollegen vor. Denn es ist so eine Art Wikipedia, wo jeder die Entscheidung, die er in seinem Land erstritten hat oder von der er weiß, dass sie erstritten worden ist, zugunsten der Corona-Gefolterten, so muss man es ja wohl aussprechen, da kann jeder diese Entscheidung reinstellen. Die machen das auf eine besondere Weise. Das ist nicht rein juristisch. Das versteht nämlich in der Regel kein Mensch. Juristen versuchen ja immer, sich zu verstecken hinter irgendwelchen Quatschformulierungen, anstatt das so zu formulieren, so habe ich es früher mal gelernt, dass es meine Oma verstehen könnte. Nein, man versteckt sich hinter irgendwelchen Gefasel. Die machen das anders. Die stellen ganz klar und deutlich für jeden juristischen Laien nachvollziehbar dar, was die Entscheidung selbst ist, wie die eine Position und wie die andere Position vertreten wurde. Und dann gibt's da auch noch Videos dazu, falls sich jemand schon dazu geäußert hat. Also das ist richtig genial, was die da aufgezogen haben und weiter aufziehen werden. Ja, dann haben wir Renate Holzeisen und dann Dr. Wodak nochmal da gehabt. Da ging es natürlich um die Impfpflicht einerseits in Italien und andererseits bei uns in Deutschland. Was kann man da tun? Da kommen wir gleich drauf. Zwei Investigativjournalisten aus Irland, die haben uns richtig interessante Dinge erzählt. Nicht nur medizinisch und rechtlich, sondern vor allem historisch, kulturell, was in Irland eigentlich passiert ist, wie Irland letzten Endes komplett kolonialisiert wurde, zum, ich weiß nicht wievielten Mal, und immer mehr Iren sozusagen zur Minderheit werden. Hochinteressant, weil das ist durchaus übertragbar auf einige andere Plätze in Europa. Danach hatten wir zwei Soldaten, polnische Soldaten, die gleichzeitig Vereinsmitglieder sind. Der eine ist der Vorsitzende, die andere die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Wir verteidigen die Uniform für künftige Generationen. Enorm, was die beiden zu erzählen hatten und enorm, was dahinter steht. Du denkst ja, wenn du an Soldaten denkst, immer an Krieg. Nee, die sind das glatte Gegenteil. Dr. Josef Hinger, das ist ein Kollege, den ich eigentlich schon sehr lange kenne. Ich hatte nur vergessen, dass wir mal zusammen in die gleiche Richtung gearbeitet haben, nämlich bei den Schrottimmobilienfinanzierungen. Okay. Da ist er auch ganz weit vorne gewesen und er sagt, was ich mit 53 noch nicht gekonnt habe, das kann ich jetzt mit 73. Jetzt kann ich klar Position beziehen. Ich weiß, für wen ich da bin. Ich weiß, worauf ich einen Eid geschworen habe, nämlich auf unsere Verfassung. Und ich weiß auch, was ich meinen Mandanten schulde. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Die Besitzerin des Fischerwirts, Frau Michaela Wagner Adams und ihre Tochter Laura Adams, waren ebenfalls da. Ein besonderes Unternehmerpaar, die das große Glück haben, dass Dr. Josef Hinger ihr Anwalt ist. Das ist einer, der auch nicht aus dem Sattel steigt, bevor das Ding nicht zu Ende ist. Dr. Thorsten Mahn ist dann noch da gewesen. Es ist ein Facharzt für Innere Medizin und Palliativmedizin. Der hat die Impfungen, die er ursprünglich betrieben hat, in seiner Praxis eingestellt, weil seine Patienten Impfungen in der Regel ja nicht freiwillig mitgemacht haben, wie er dann mitbekommen hat, sondern auf Druck des Arbeitgebers. Und nachdem er das publik gemacht hatte, wurde ihm dann schon mal der Lehrauftrag an der Uni Leipzig entzogen. Das wirft ihn aber nicht um, sondern er macht das weiter, was ihm sein Gewissen sagt. Und das ist auch der einzig richtige Weg. Absolut. Eigentlich wollten wir dann noch Andreas von Bülow hören, Rechtsanwalt und vor allem ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär des Bundesministeriums für Verteidigung. Der hatte mir nämlich am Abend vorher angerufen und hat gesagt, haben Sie das mitgekriegt? Ja, sag ich, ich habe das mitgekriegt. Ich wusste nur nicht, was er genau meint. Ich dachte, er meint die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Da habe ich aber ja nichts anderes erwartet. Da sitzt eben jemand ganz weit vorne, der schließlich als Marionette genau da installiert worden ist. Und er macht genau das, was man ihm sagt. Aber von Bülow meinte was ganz anderes. Er meinte nämlich jetzt die Diskussion über die Impfpflicht und die Tatsache, dass Scholz gesagt hat, er würde keine roten Linien mehr kennen. Ja, mal sehen, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Und er sagte, ich werde ihn jetzt anrufen oder anschreiben und werde ihm raten, doch jetzt mal dringend mit der Errichtung von Konzentrationslagern zu beginnen. Denn soweit wird er ja auch noch gehen müssen, wenn er keine roten Linien mehr kennt. Leider hat es nicht geklappt. Glücklicherweise hatten wir, aber das wird also nächstes Mal kommen, glücklicherweise hatten wir den Kollegen Björn Pirwitz, den ich seit 35 Jahren kenne, dabei. Und der hat dann interessanteste Sachen darüber gesagt, dass es praktisch an einer Rechtsgrundlage für die EU-Mitgliedstaaten, auch für die EU selbst, für die Zulassung der Impfungen und für den Verkauf der sogenannten Impfstoffe vollständig fehlt. Und zwar auf gleich mehreren Ebenen. Ziemlich spannend.
Uiuiui. Das ist ja schon ziemlich heftig. Ja, in Österreich haben wir heute auch die Meldung bekommen, dass sie wollen Beugungshaft einführen bis zu einem Jahr. Das ist ja auch. Und die haben das so beschrieben, dass es nicht in diesen Gefängnissen stattfinden soll, die es schon existieren. Also das heißt, die werden dann Einrichtungen machen. Da sind wir dann bei gewissen Lagern, die es früher mal gegeben haben, nicht ganz mehr so weit entfernt. Aber ich glaube, da wirst du noch das eine oder andere sagen können, was man jetzt gegen diese mögliche Impfpflicht, die sie ja durchdrücken wollen, auch in Deutschland übrigens, glaube ich, nächste Woche soll das durchgepeitscht werden. Wenn ich richtig informiert bin, 2x63 Minuten ist vorgesehen, um das dann abzustimmen. Ich bin ja mal gespannt.
Ja, das ist eine ganz merkwürdige Entwicklung, die selbstverständlich on its face, würde man sagen, verfassungswidrig ist. Verstößt sowohl gegen Artikel 1 als auch gegen Artikel 2 und ach, gegen alles. Das ist absurd. Deswegen hat ja wohl, wenn das stimmt, und ich habe keinen Zweifel, dass das stimmt, wenn das stimmt, die EU-Kommission unter von der Leyen schon gesagt, wir brauchen jetzt den Nürnberger Kodex nicht mehr. Also ab mit schnellen Schritten zurück ins Dritte Reich. Ich denke aber, dass das die Menschen wirklich jetzt immer wacher und wacher werden lässt, auch in Europa, wo der Druck offenbar am größten ist.
Definitiv, wir können jetzt kurz mal zeigen, was in Brüssel los war, da können wir reinschauen. Also das war in Brüssel, aber die wurden natürlich nachher auch empfangen mit Tränengas und Wasserwerfer. Es ist abartig. Ich glaube, das wissen viele nicht, dass Wasserwerfer, glaube ich, ab einer gewissen Temperatur gar nicht eingesetzt werden dürfen. Das habe ich auch mal gehört. Das kann vielleicht jemand noch im Chat sagen, aber ich glaube, das ist auch nicht gestattet. Aber ja, es ist ja vieles nicht gestattet, aber sie machen es trotzdem. Aber das wird alles dokumentiert und ich glaube, früher oder später, du hast ja vorher noch was gesagt, das würde mich selber auch noch interessieren, diese Tribunalgeschichte. Kannst du da schon was Näheres sagen oder noch Informationen geben, weil die Leute natürlich sehr gespannt sind, wie es da weitergeht.
Da findet morgen Abend die Abschlussbesprechung mit den Kollegen statt. Vielleicht heute Abend schon die mit den deutschen Kollegen, die da zusammenarbeiten. Wir wollen da nicht zu früh was rauslassen, weil
Alles
wir
gut.
sonst gestört werden oder Schlimmeres. Deswegen,
Ja.
es wird sehr bald passieren und ich glaube, das wird auch recht eindrucksvoll sein, was man da sehen können wird.
Sehr gut. Ich denke, wir können dann auch überlegen, wenn du dann genauer weißt, dass wir vielleicht eine kurze Spezialsendung machen, ein paar Minuten, dass du da vielleicht Infos raushauen kannst, wenn du magst. Das wäre sicher interessant für die Zuschauer. Jo, lass uns mal wissen, was da genau abgegangen ist.
Ja, also jetzt bei der Sitzung meinst du, ne?
Ja.
Was Howard Steen und Karolos erzählt haben, das habe ich eben zusammengefasst. Da kann man nicht mehr zu sagen. Es ist im Entstehen begriffen. Ich glaube, sie haben da eine halbe oder dreiviertel Stunde referiert, haben uns die Website, die sie dafür entworfen haben, vorgestellt. Das ist so eine Art Template, wo du dann die Sachen reinstellen kannst. Das wird Wikipedia-mäßig laufen. Da kann also jeder, der von den beiden natürlich überprüft wird vorher, aber jeder, der eine Entscheidung dort reinstellen will, der kann die reinstellen. Wir werden das massiv unterstützen, weil das unter unserer Schirmherrschaft sozusagen, nämlich unter der des Corona-Ausschusses läuft. Das wird dann hoffentlich weltweit die Anlaufquelle Nummer eins sein für die gesamten weltweit verfügbaren Gerichtsentscheidungen, aber auch für Schriftsätze. Man muss ja nicht das Rad neu erfinden, wenn es schon jemand getan hat. Ich glaube, dass das eine großartige Idee war. Und ich bin einfach froh darüber, dass da Leute uns einfach so zuarbeiten. Wir haben mit Howard Steen schon länger Kontakt. Der hat sehr viele, gleich am Anfang, als wir noch keine Simultanübersetzung hatten und noch nicht genug Geld dafür hatten, aber gleich am Anfang hat er einfach gesagt, ich mache das. Und hat unter viele unserer Videos oder Ausschnitte aus den Videos rausgezogen, so eine Art Best-of, 10 Minuten, 15 Minuten. Und die hat er dann mit englischen Übersetzungen untertitelt. Also ganz große Klasse, was die beiden da auf die Beine gestellt haben. Und ich bin sicher, das wird ein Riesenkracher werden weltweit. Es wird natürlich am Ende, wenn hier abgerechnet wird, und es wird bald abgerechnet, wird das eine große Fundgrube sein. Nicht nur das, was wir an Fakten zusammengestellt haben, sondern auch das, was inzwischen andere Gerichte juristisch aus diesen Fakten gemacht haben, wird da eine sehr große Rolle spielen.
Was denkst du übrigens,
ja.
Wenn man Zwischenfrage, es gibt momentan viele Politiker, die zurücktreten. Wir sehen es in Österreich, wir sehen es in Australien. Da hat anscheinend der Gesundheitsminister noch schnell unterzeichnet, dass man jetzt die 5-Jährigen spritzen soll. Nachher ist er zurückgetreten. Sieht man da eine Art Muster, wieso, dass sie das jetzt machen? Ist das so nach dem Motto, die Ratten verlassen das sinkende Schiff? Oder wie siehst du das?
Das könnte man so sehen. Ich glaube schon, dass hier etliche Leute vorgepeitscht werden geradezu, damit sie noch irgendwelche bösartigen Äußerungen machen. Und dann müssen die aber auch sofort in Deckung gehen, weil die ja keine allzu tolle Beliebtheit haben danach. Mhm. Also die würden so oder so politischen Schiffbruch erleiden. Scholz wird mit tödlicher Sicherheit absoluten politischen Schiffbruch erleiden, aber auch sein gesamtes Kabinett. Da ist keiner mehr, der nicht völlig kompromittiert wäre, der sich nicht völlig kompromittiert hätte. Da ist keiner mehr, der sich auch nur im Allergeringsten von der Art Politiker unterscheidet, die wir vor 80 Jahren hatten.
Das ist natürlich heftig. Ja, Luxemburg hat jemand noch im Chat geschrieben, gibt es auch einige Rücktritte. Es ist interessant, das jetzt zu beobachten. Man wird sehen, was weitergeht. Kommt natürlich darauf an, was dann nachher kommt. Aber wenn man natürlich auch in Deutschland sieht, wir haben schon mal besprochen, wenn du Baerbock hast als Außenminister, dann kann ja nichts mehr schiefgehen.
Ja, da haben ja auch schon etliche Leute ihre sehr klare Meinung dazu gesagt. Wenn ich mich völlig irre, dann haben die Chinesen und die Russen gesagt, also mit so einem Gleichgewicht könnt ihr euch allein verarschen. Die haben es ein bisschen höflicher formuliert. Die Amerikaner haben es noch ein bisschen höflicher formuliert. Jeder soll mal eine Chance bekommen, sozusagen.
Ja.
Klammer auf. Auch jemand, der Volldepp ist, der soll ruhig mal als Kasper rumlaufen dürfen. Klammer zu. Die werden schon sehen, dass sie da jemanden vor sich haben, die keinerlei Ahnung von irgendwas hat.
Das ist unglaublich. Du, Frage noch, ich habe heute etwas reinbekommen, hast du noch nicht testen können. Pfizer gibt keine mRNA-Spritzen an Länder ab, die denen sie für Nebenwirkungen haftbar gemacht werden können. Hast du das schon gesehen? Ist das Habt ihr das auch schon
Nee, ist
besprochen?
mir neu, das würde aber passen, denn die letzten Ergebnisse der Untersuchung des Inhalts dieser Impfstoffe sagen, und ich sage noch nicht, von wem ich es weiß, und ich sage auch nicht, und ich kann mich auch nicht genau festlegen, aber sprechen mit ganz großer Wahrscheinlichkeit dafür, dass nicht nur Pfizer, sondern auch Moderna, also die beiden mRNA-Impfstoffe, tatsächlich das Immunsystem abschalten. Das bedeutet, dass die Leute, die ohnehin krank sind oder die wegen einer Krebserkrankung medikamentös oder anderweitig behandelt werden, das erklärt, warum es diese explosionsartigen Ausbrüche von Krebs gibt. Bei anderen Leuten, die bis dahin gesund gewesen sind, die halten einfach ein bisschen länger durch. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass das in irgendeiner Weise ohne Spuren bleibt, sondern das abgeschaltete Immunsystem wirkt sich früher oder später aus.
Absolut. Ich kann mal schnell das einblenden. Vielleicht weiß da jemand was. Das ist diese Clip.
Immediate problem is indemnification. Pfizer has been hesitant to go into some of the countries because of the liability problems, or they don't have a liability shield. So we work with the countries to try to do that. But I think also some of the other vaccine manufacturers may be able to go into countries because they're operating through subsidiaries. This is all something that we're exploring. And our goal, my goal, is to have vaccines available for people throughout the developing world based on what their countries decide. We've got financing available, but the countries need to choose systems and then begin buying or receiving the vaccines.
Ja, spannend, was er sagt. Also
vor allem, auf welcher dreisten Grundlage glaubt der überhaupt einen Anspruch darauf zu haben, auf Indemnification? Wer Schrott verkauft, der haftet dafür, so oder so. Und nach allem, was wir jetzt wissen, das werden wir gleich am Ende noch ein bisschen deutlicher hören, nach allem, was wir jetzt wissen, wissen Sie, dass Sie Schrott verkaufen. Sie wissen es positiv, weil Sie das Zeug zu Schrott gemacht haben, weil Sie wollen, dass Menschen beschädigt werden.
Aber diese Spritzgeschichte ist, Bodo hat das heute gebracht, dass ja diese Chargen total unterschiedlich wirken. Da kann man das runterladen. Mit diesen Chargen hast du es mitbekommen, dass einige null Nebenwirkungen haben. Das würde vieles dafür sprechen, dass da möglicherweise Placebo verspritzt wurde und andere geben Vollgas, weil das muss man jetzt prüfen. Aber es gibt ja verschiedene Videos über diese Sache. Habt ihr das im Ausschuss auch schon besprochen?
Ja, wir rätseln die ganze Zeit zusammen mit Wolfgang Wodak darüber, ob hier tatsächlich die Hersteller im Rahmen dieser Impfkampagne, in Anführungsstrichen Impfkampagne, eigene Experimente betreiben. Aber wir können diese Chargen nicht zuordnen. Es ist bisher nicht möglich gewesen, sie zuzuordnen. Wir wissen, dass wohl 5% aller Chargen in den USA für 100% aller schlimmen Nebenwirkungen verantwortlich waren. Aber jetzt würde man ja vielleicht glauben, dass diese 5% dann alle an einem Platz sind. Ist aber nicht so, sondern es ist über das ganze Land verteilt. Wir haben das noch nicht zuordnen können. Wir gehen dem aber nach. Ich kriege da auch immer neue Hinweise darüber, was da hinter den Aufklebern sich versteckt. Kann man da überhaupt irgendwas mit anfangen oder gibt es eine ganz andere Identifizierung? Wir gehen jedenfalls davon aus, dass die Hersteller, also ich gehe davon aus, übereinstimmend mit Dr. Wodak, dass die Hersteller hier tatsächlich während dieser Impfkampagne in Anführungsstrichen eigene weitere experimentelle Forschung an den Versuchskaninchen betreiben.
Also im Prinzip, weil die Studie ist immer noch nicht abgeschlossen, das wissen wir ja. Also die Studie in der Studie, aber das weltweit, das würde ja für die ganze Theorie sprechen, dass sie gewisse Sachen testen wollen.
Ja, davon gehen wir aus. Die testen jetzt alles Mögliche aus, weil ja auch niemand überprüft, was in den Vials drin ist. Wir kriegen welche, lassen die untersuchen, aber wer weiß, was in den nächsten Vials drin ist. Es mag auch sein, dass in einigen Graphenoxid drin ist. Ich glaube aber tatsächlich im Moment, dass das eher ein Ablenkungsmanöver ist und dass es in Wahrheit um einmal die Abschaltung über die mRNA, die Abschaltung des Immunsystems über die mRNA, in Anführungsstrichen, Stoffe geht und zum anderen natürlich um die Injektion des hochtoxischen Spike-Proteins, was, wie wir ja inzwischen alle wissen, massiv zu Thrombosen und allen möglichen anderen Erkrankungen führt.
Was ja ziemlich heftig ist, absolut, ja. Tja, was war der Nächste?
Also Renate Holzeisen und Dr. Wodak. Renate hat darüber berichtet, dass ja im Grunde die Sache mit dem Impfzwang gesetzliche Impfpflicht, Impfzwang, da ist nur noch ein kleiner Schritt dazwischen. Ne? Du hast erst die Impfpflicht, was machst du als nächstes, um diese Impfpflicht durchzusetzen? Packst du die Leute in Beugehaft, haust du ihnen 5.000 Euro oder noch mehr an Bußgeld rein und muss dann in den Gerichten darüber gestritten werden? Davon gehe ich eigentlich am ehesten aus, denn jetzt einen Impfzwang im Sinne von körperlichen Zwang durchzusetzen, das glaube ich, würde die Bevölkerung insgesamt, auch die, die schon geimpft sind, massiv auf die, nicht nur auf die Straßen bringen, sondern massiv in die Gegenwehr bringen. Also der Impfzwang jedenfalls ist im Gesundheitssystem schon seit April vorhanden. Renate sieht da keinen Unterschied mehr zwischen Impfpflicht und Impfzwang. Für das Lehrpersonal ist er ab Dezember vorgesehen. In Italien und das Problem, was wir haben, weltweit, aber in einigen Ländern mehr als in anderen, in den USA weniger, in Indien auch weniger, das Problem ist Notstand im Rechtsstaat. So hat sie es formuliert. Der Rechtsstaat ist kaputt. Die meisten Richter sind unter Kontrolle gebracht, das heißt gleichgeschaltet. Das heißt, es unterscheidet sich diese Situation auch nicht mehr von derjenigen im Dritten Reich. Und das, obwohl wir es hier nur mit bedingt zugelassenen Substanzen in der EU zu tun haben. Der erste Beschluss der EMA betraf Comirnaty, also BioNTech-Pfizer-Zeug. Der kam vom 21.12., der zweite vom 7.1. Und das, obwohl es diese bedingte Zulassung, wohlgemerkt, es gibt ja noch keine endgültige. Bedingt, warum eigentlich? Ja, deshalb, weil es keine Präklinik gibt, also keine präklinischen, sind die Testtubes sozusagen, präklinische Forschung, jedenfalls keine Toxikologie, keine Forschung am Tier. Das muss in die Aufklärung. Ne? Wir wissen alle, jeder medizinische Eingriff, insbesondere jeder invasive, hier also die sogenannte Impfung, ist eine Körperverletzung, es sei denn, der Patient willigt ein. Und die Einwilligung ist nur dann wirksam, wenn der Patient ordentlich und umfassend aufgeklärt worden ist. Das gehört da rein, dass es hier keine Grundlage, keine abgeschlossene Studie gibt, sondern dass man hier selbst zur Laborratte geworden ist. Das muss detailliert aufgeklärt werden, auch dass es weder irgendwelche Anzeichen für eine Wirksamkeit der Impfung gibt, noch dass die Sicherheit geklärt ist. Im Gegenteil, die jetzt schon zutage getretenen unfassbaren Nebenfolgen, die möglicherweise beabsichtigte Hauptfolgen sind, das braucht man gar nicht mehr allzu vorsichtig zu formulieren, auch darüber muss aufgeklärt werden. Und erst dann kann man von einer, wer dann noch sagt, ja, ist okay, wenn jetzt also jeder, was war das, 5.000. an einer Hirnvenenthrombose stirbt nach der Impfung und ich bin trotzdem einverstanden, ja gut, dann kann man auch nicht mehr helfen, dann ist das eben so. Aber das gehört in die Aufklärung rein. Wenn das fehlt, dann haben wir eine grobe Rechtsverletzung, sagt Renate, und das sehen wir alle genauso als Anwälte. Dann bist du bei einer Körperverletzung und gegebenenfalls mit Todesfolge. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, das könnte bei den Gesamtumständen, die wir jetzt beobachten können, nicht nur Totschlag, sondern sogar Mord sein, mit dem wir es dann zu tun haben. Ich bin ziemlich sicher, dass es zu solchen Anklagen massenhaft kommen wird, soweit dann noch welche von den Tätern überhaupt belangbar sind und es da nicht vorher schon eine Abrechnung auf anderer, sagen wir mal, spiritueller Ebene gegeben hat. Die Anlagen zu den vier sogenannten Impfstoffen und zu den Beschlüssen, die dann von der EMA gemacht wurden, die kann sich übrigens jeder angucken im Human Medicine Register, im Netz. Da steht alles drin, was da zu den Impfstoffen in Anführungsstrichen bekannt ist. Ganz wichtig ist, dass man erkennt, dass diese Impfstoffe allesamt verschreibungspflichtig sind. Wow. Das ist wichtig. Das heißt, es geht nicht, ohne dass ein Arzt eine solche Verschreibung macht. Das war ein wichtiger Punkt, den Renate da hatte. Da müssen die Ärzte, wenn sie sowas verschreiben, dann müssen sie sich darüber im Klaren sein und werden dafür belangt, wenn sie es nicht sind, dass es keine Daten über die Immunisierung gibt. Im Gegenteil, inzwischen sagen ja die Hersteller selbst, Immunisierung, also das, was eigentlich den Impfstoff ausmacht, das nicht, nee. Also weder eine Immunisierung für mich als denjenigen, der geimpft ist, noch diese berühmte sterile Immunität, die auch dafür sorgt, dass niemand anderer durch mich mehr angesteckt werden kann. Mittlerweile ist das nicht nur in den Studien als fehlend bekannt, sondern auch in der Realität als fehlend bekannt, weil wir wissen, dass es nicht so ist. Man redet nur noch von schweren Nebenwirkungen, aber selbst diese schweren Nebenwirkungen oder diese gefährlichen Verläufe vielmehr, selbst die werden durch diese sogenannten Impfstoffe nicht verhindert. Da bin ich mal gespannt, welcher Arzt in Kenntnis dieser Dinge, und jeder weiß das oder muss es wissen, welcher Arzt in Kenntnis dieser Dinge tatsächlich eine solche Verschreibung unterzeichnet. Ohne eine solche Verschreibung wird es nicht gehen. Ja, die Hersteller sagen, sie wissen nichts über die mittel- und langfristige Wirkung. Es ist also genau so, wie dieser vollkommen wahnsinnige Herr Wieler das in seinem vollkommen wahnsinnigen Gezeter erzählt hat. Sie haben keine Ahnung, ob es wirkt oder ob es gefährlich ist. Weniger witzig ist die Tatsache, dass Schwangere, Behinderte, Menschen mit geschädigtem Immunsystem, Menschen, die entzündliche Vorgänge im Körper haben, das ist bei fast allen Hochleistungssportlern der Fall, weil die ja ständig letzten Endes ihren Körper überfordern, dass die gar nicht Teil der Studiengruppe waren. Die waren nicht Probanden. Schwangere, Behinderte, Menschen mit geschädigtem Immunsystem, Menschen mit entzündlichen Vorgängen. Trotzdem sind aber doch insbesondere Behinderte und vorgeschädigte Menschen sogar prioritär geimpft worden. Also ausgerechnet die Gruppe, über die man keine Kenntnisse hatte aus den Studien, die wurden als erstes geimpft, in Anführungsstrichen.
Also in der Studie waren nur Gesunde, das weiß man ja, es waren nur Gesunde, und in der älteren Bereich waren es nicht sehr viele Prozente. Das heißt, die Zielgruppe, die jetzt am ersten geimpft wurde, sind in der Studie eigentlich fast nicht vertreten und erst recht nicht Menschen, die Probleme haben mit dem Immunsystem, weil man sagt, Vorerkrankte, die müssen wir sofort spritzen, das ist das Wichtigste, aber da hast du kein Ergebnis in der Studie. Null.
Nein, es gibt nichts darüber. Und es wird auch jetzt alles totgeschwiegen, sagt Renate. Die Gesundheitsbehörden veranlassen keine Autopsien. Es gibt keine Pharmakovigilanz, also keine Überwachung. Man findet, so sagte Renate dann, die war wirklich den Tränen nahe. Also ich hätte sie in den Arm nehmen wollen, aber es geht ja leider nicht über Zoom. Man findet keine Ruhe mehr. Die Justiz ist ein Totalausfall. Die Justiz unterscheidet sich in nichts mehr von der Justiz im Dritten Reich. Weder dort noch hier. Wolfgang ist dann schnell reingegangen. Er hat ja gesehen, dass sie kurz vorm Weinen war, und fragte danach, ob es noch weitere Erkenntnisse gibt, ob nicht vielleicht in der Zwischenzeit neuere Erkenntnisse eingeflossen sind in die Datenlage, wie sie jetzt veröffentlicht wird, oder ob das immer noch die alte Datenlage ist. Renate sagte dann, es sei sehr schwer, daran zu kommen, anders als in den USA. Da gibt es die berühmten FOIA-Anfragen, also Freedom of Information Act, Informationsfreiheitsgesetz heißt es bei uns, solche Anfragen. Das gibt es in Italien so nicht. In den USA hat das ja dazu geführt, dass die eigentlich geheim gehaltenen, für 55 Jahre geheim gehaltenen Impfstoffhersteller-Dokumente jetzt doch veröffentlicht worden sind. Und da sieht man dann eben, ich glaube, das haben wir neulich schon mal besprochen, dass in den ersten paar Monaten, ich glaube bis einschließlich Februar, bei den 42.000 Probanden massivste Nebenwirkungen auftraten und 1:39 oder so, ich habe die genaue Zahl vergessen, aber horrend hoch, waren das tödliche Nebenfolgen. Also sehr, sehr böse, was da rausgekommen ist. Aber in Italien kommt sowas nicht raus, weil da gibt es diesen Freedom of Information Act nicht. Die Verlängerung der vorläufigen oder bedingten Zulassung, die wurde schon beantragt Anfang des Jahres. Deswegen ist das, was im Sommer erst dazugekommen ist, die ganze Nebenwirkung, ist nicht mehr Bestandteil des Verlängerungsbeschlusses gewesen. Man kann sich das nicht vorstellen, was da abgeht, aber es ist völlig rechtsfreier Raum. Das ist so eine Art Drahtseilakt, den die da vornehmen. Sie wissen oder sie gehen davon aus, dass ein Großteil der Bevölkerung offenbar entweder dumm oder nicht informiert ist oder sich nicht interessiert oder durch Panikmache alles mitmacht. Aber sie wissen auch gleichzeitig, wenn sie einen Schritt zu weit gehen, dann wird sogar ein Teil dieser Bevölkerung wach werden. Und genau das passiert gerade. Deswegen drehen die also immer härter an der Schraube. Jedenfalls die Verlängerung wurde sehr früh beantragt und dementsprechend dann auch bewilligt, noch bevor die Bankrotterklärung, muss man fast sagen, der EMA sich offiziell bemerkbar gemacht hat, also weil die EMA das bewilligt hat, ohne dass die in der Zwischenzeit eingetretenen Folgen überhaupt beachtet wurden. Das muss man sich mal vorstellen, sie hätten beachtet werden müssen, ist aber egal. Ja, der Arzt übernimmt im Rahmen der Verschreibungspflicht die vollständige Haftung. Er muss erklären, wieso er zum Beispiel Menschen mit natürlicher Immunität mit einem experimentellen Impfstoff spritzen will. Und da muss man jetzt sagen, in der Zwischenzeit, also das muss jedem Idioten auffallen. Jetzt wird ja diese Omikron oder keine Ahnung, wie die Variante Omikron, heißt, ja, in Südafrika erkennt und die bisher zu keinem einzigen Todesfall geführt hat, wie die WHO selber sagt. Aber gleichzeitig sagen die, oh, das ist jetzt so gefährlich, da wird es wahrscheinlich so weit kommen, dass nicht mal mehr die herkömmlichen Impfungen ausreichen, da muss es was Neues geben und vor allem die ganzen Genesenen, die sind dagegen auch nicht geschützt. Was für ein horrender Blödsinn. Selbst ich als Nichtmediziner, aber immerhin als Medizinrechtler weiß, es ist totaler Stuss, das lässt sich mit irgendwelcher wissenschaftlicher Aussagekraft nicht mehr unterlegen. Ja, jedenfalls haften die Ärzte vollumfänglich, wenn sie im Rahmen ihrer Verschreibung keine richtige Aufklärung machen. Der Nutzen dieser sogenannten Impfungen, oder Wolfgang hat darauf hingewiesen, dass der Eingriff natürlich immer eine Körperverletzung ist, dazu, ob das überhaupt vorgenommen werden darf, jetzt mal abgesehen von der Einwilligung oder der aufgeklärten Einwilligung, im Vorfeld, dazu, dass es überhaupt vorgenommen werden kann, muss erstmal eine Indikation durch den Arzt erstellt werden. Das heißt, es muss auch festgestellt werden, ob das, was man da macht, ob der Nutzen dessen, was man macht, größer ist als die Schäden. Die Nebenfolgen zeigen uns inzwischen natürlich, dass der Nutzen nicht größer ist als die Schäden, sondern dass im Wesentlichen, dass die Schäden wesentlich größer sind. Schutz vor schweren Verläufen ist nicht bewiesen. Im Gegenteil, der Arzt haftet dafür, dass sein Personal, dem er das auch übertragen kann, alles richtig macht. Aber inzwischen sind wir ja noch ein paar Schritte weiter. Jetzt sollen ja Apotheker und Tierärzte auch noch in Anführungsstrichen impfen dürfen. Also es wird wahrscheinlich auch bald jeder das machen können, der noch irgendwie in der Lage ist, irgendwelche Instrumente in der Hand zu halten. Also werde ich dann wahrscheinlich auch ran müssen. Aber
Schreiner oder Bäcker oder Metzger könnte man vielleicht auch mal anfragen. Man weiß es ja nicht so genau. Also das finde ich schon heftig. Also ein Tierarzt, ich habe sehr Respekt vor Tierärzten, aber die haben ja ganz eine andere Ausbildung am Schluss. Und wenn da jemand umkippt, ja, ich habe es heute nochmal gesagt, bringst du dann die Katze zum Kuscheln oder was geht dann? Also tut mir leid, also das geht gar nicht.
Das ist absurd. Und wer da glaubt, dass er nicht haftet, weil er einen Befehl in Anführungsstrichen bekommen hat, als Apotheker oder als Tierarzt oder als Schreiner oder als Klempner oder sonst was. Ist ja egal, wir müssen ja wirklich mit allem rechnen bei diesen vollständig wahnsinnig gefordenen, super geldgierigen Monstern. Wer da glaubt, dass er sich mit der Berufung auf, ich habe ja nur einen Befehl befolgt, aus der Haftung stehlen kann.
Ja, genau.
Absolut. Das hat auch damals bei den Nürnberger Prozessen nicht gewirkt, sondern daraufhin ist ja der Nürnberger Kodex ergangen, ausgerechnet den, scheint ja Frau von der Leyen, der alles zuzutrauen ist, abschaffen zu wollen.
Absolut. Übrigens, ich habe da ein kleines Intermezzo für dich, weil du bist ja der PCR-Experte, also du hast ja noch eine Rechnung offen mit dem Dr. Osten. Schau mal diesen Clip an.
Andere darstellen. Ja, aber darf ich da eine konkrete Frage stellen? Ist Ihrer Meinung nach ein getesteter, ungeimpfter, akut getesteter, frisch getesteter, eine größere Gefahr als ein nicht getesteter, geimpfter?
Ja. Und zwar unter den gegenwärtigen Bedingungen sind die Tests überhaupt nicht zugelassen für asymptomatische Erkrankungen.
Also warum machen wir sie dann?
Die ganze epidemische Notlage ist auf der Zahl der Inzidenzen begründet. Wenn die Tests nicht taugen, wie Sie sagen.
Die Antigen-Test, also ein PCR-Test, der von einem Professionellen gemacht wird, der hat natürlich seine Wirksamkeit.
Das ist einfach.
Mensch, Roger, da sieht man mal so richtig schön deutlich, dass das total hohle Marionetten sind. Die können so ein bisschen Gestik und ab und zu ein Wort richtig aussprechen, aber das war auch alles. Ne? Inhaltlich wissen die nicht ansatzweise, was sie da erzählen. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, das Gestammel von Bieler ist ein weiterer Beweis dafür, dass hier nur noch Marionetten mit absoluten hohlen Köpfen rumrennen.
Der PCR-Test ist nicht zugelassen, aber wegen dem PCR-Test machen wir einfach die ganze Wirtschaft dicht und Quarantäne und Lockdown, aber Kleinigkeit, das ist schon. Da bin ich gespannt auf da. Übrigens, hast du da News wegen deinem Dr. Osten Geschichte? Wie geht es da eigentlich weiter? Zwischenfrage?
Du, ich habe in dem einen Verfahren, das ist aber, glaube ich, das Verfahren von Wolfgang Wodak gegen Volksverpetzer, da geht es aber ja im Wahrheit auch um den PCR-Test, da habe ich gerade einen Befangenheitsantrag gestellt. Ich habe nicht geschafft, den übers Wochenende jetzt zu begründen und heute Nacht will ich es auch nicht mehr machen, weil ich ein paar Telefonate führen muss. Aber morgen werde ich in dem Verfahren und in dem Drosten-Verfahren, da werde ich noch einen Befangenheitsantrag stellen, die Begründung dafür liefern. Es ist nicht schwer und dann wollen wir mal gucken. Eins von zwei Dingen wird passieren. Entweder die werden ihren Job machen als Juristen, was ich nicht erwarte, oder aber sie nehmen die Maske runter und man sieht die Fratze dahinter und die wird sich kaum noch unterscheiden von denjenigen, die im Dritten Reich so vorgegangen sind wie diese Leute.
Das ist zu befürchten.
Mhm. Tja. Ja, jedenfalls. Wir haben dann weitergemacht. Wolfgang hat uns darauf hingewiesen, dass das ist auf seiner Website und ich glaube, Corwin hat das auch bei uns auf der Website gepostet, ein Beitrag von Paul Schreier. Der Mann ist genial in Multipolar. Und da geht es um Faktencheck. Die Frage ist, ob die mRNA eine Gentherapie oder eine Impfung ist. Natürlich handelt es sich hier um eine Zell- und Gentherapie. Und da gibt es wohl in diesem Beitrag von Paul Schreier eine Formulierung vom Chef von Bayer auf einem World Health Summit, der sagt, wenn die Menschen das gewusst hätten, dass hier eine Gentherapie mit dieser mRNA-Geschichte betrieben wird, dann hätten sie ja niemals zugestimmt. Aber der Corona-Notstand, der hat denen die Augen geöffnet. Nee, mein Junge, der hat denen nicht die Augen geöffnet. Dieser Corona hat einigen von uns die Augen geöffnet, ja. Aber nicht den Menschen, die dabei mitgespielt haben. Denen haben sie die Augen in gleich zweifacher Hinsicht geschlossen. Und zwar in vielen Fällen für immer. Jedenfalls, mRNA könnte, nach allem, was wir jetzt wissen von einigen Forschern, tatsächlich das Immunsystem, die beiden mRNA-Impfstoffe, das Immunsystem abschalten. Und das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Das macht die anderen nicht besser. Das Spike-Protein ist hochtoxisch. Darüber sind sich alle einig. Und sowas spritzt man nicht in den Körper. Wenn es wenigstens an der Einstichstelle geblieben wäre, dann wäre es vielleicht noch halbwegs vertretbar. Ist es aber nicht. Wir wissen, dass innerhalb von einer halben Stunde oder so 50% des Schrotts im ganzen Körper verteilt sind. Der Rest folgt hinterher. Dass diese mRNA-Abschaltung absolut real ist, das hat uns schon Professor Alexandra Orion-Code bestätigt, als sie darauf hingewiesen hat, dass durch diese sogenannten Impfungen mit mRNA-Impfstoffen die gesamte Kommunikation zwischen den Zellen verfuscht wird. Da wussten sie noch nicht genau, wo die Reise hinführt. Ich weiß aber jetzt von anderen Wissenschaftlern, dass die dahin führen könnte, und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit, Abschaltung des gesamten Immunsystems. Krass. Ja, danach haben wir Gemma O'Doherty und John Waters gehört aus Irland, die uns sehr eindrucksvoll sind, zwei hoch angesehene Journalisten, die früher für Gemma O'Doherty früher für den Guardian geschrieben hat. Der Guardian hat sie, und für den Irish Independent, der Guardian hat sie als one of Ireland's leading investigative journalists beschrieben. John Waters ist ein Kolumnist und Autor, der hat für die Irish Times und den Irish Independent gearbeitet. Und beide haben sich aus dem Mainstream verabschiedet, wie sie uns dann erklärt haben, als sie gesehen haben, das ist total korrupt, was hier abgeht. Sie halten die irischen Medien für die korruptesten auf der ganzen Welt. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Da, um diesen Titel kämpfen ja inzwischen sehr viele. Und da ja alle gekauft sind, wird das Rennen auch wahrscheinlich ein totes sein am Ende. Irland jedenfalls ist, so haben Sie es dargestellt, rekolonialisiert worden von Big Pharma, Big Tech und der Financial Industry. Twitter, Facebook, Google, Pfizer, die haben inzwischen ihre Headquarters da. Pfizer hat eine ganze Vielzahl von Fabriken zur Herstellung von Impfstoffen da. Und sie sagen, Irland ist seit seiner Gründung mehrfach kolonialisiert worden. Es gibt zwei politische Parteien, die offenbar Irland völlig ausverkauft haben. Die Iren sind inzwischen in ihrem eigenen Land eine Minorität, 2% der Bevölkerung. Ich dachte, ich hätte nicht richtig gehört, aber das sagen sie so. 2% der Bevölkerung in Dublin, in der Hauptstadt. Nur noch 2% sind Iren. Alle anderen kommen aus anderen Ländern. Insbesondere sind das die Arbeitnehmer der großen Corporations, die zum Zwecke der Steuervermeidung herkommen. Fast 15.000 solcher Corporations gibt es inzwischen. Die eine halbe Million Arbeitnehmer ins Land gebracht haben. Ich bin nicht sicher, ob das alles ist oder ob das nur in Dublin ist. Das habe ich nicht richtig verstanden. Jedenfalls ist die eingeborene irische Industrie vollkommen zerstört worden. Irland selbst hat nur Einwohner in Höhe von 4,9 Millionen. Das alles hat aber nicht erst jetzt begonnen, sondern schon in den 70ern. Da hat man Unternehmen angelockt nach Irland, von wegen, ihr könnt hier so viel Umwelt verschmutzen, wie ihr wollt. Dann kamen die Financial Services, also die richtigen Betrüger. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe ja selber mal für den Drecksladen Deutsche Bank gearbeitet. Da wurden die reingelockt ins Land, indem man gesagt hat, ihr müsst hier keine Steuern zahlen. Inzwischen muss man 10% Steuern zahlen. Nee, Entschuldigung, 15%. Das wird nur noch getoppt von Bulgarien innerhalb der EU. Da muss man nur 10% Steuern zahlen. Ist jedenfalls die Heimat der allermeisten Tech-Companies. Das gesamte Wertesystem des Landes ist in der Folge zerstört worden. Das fing an unter dem Deckmantel von Kinderrechten im Jahre 2012. Das wurde aber nur benutzt, um Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder wegzunehmen. Es entstand eine Abtreibungsindustrie, spätestens ab 2018 eine richtige Abtreibungsindustrie. Dann wurden Gay Rights gepusht. Also man hat letzten Endes die Kultur, die Familie, die Werte, für die die Familie, die Region, die Gemeinde gestanden hat, vollkommen zerstört. Und mit Hilfe solcher Minderheiten nach vorne schiebenden Bewegungen. Das hat auch dazu geführt, dass das natürliche Recht zerstört worden ist, Natural Rights. Und man geht jetzt, oder viele Jüngere aus der jüngeren Generation, die haben das ja alles vergessen, wie es mal wirklich gewesen ist, dass man also tatsächlich inalienable rights hat, also die Rechte, die wir als Menschen haben, Freiheitsrechte, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und so weiter, die sind nicht von irgendjemandem gegeben, die haben wir und die kann uns auch niemand nehmen, schon gar nicht eine Regierung. Das wissen aber die Jüngeren nicht mehr. Im April 2020, jetzt kommt eine halbwegs gute Nachricht, haben Gemma O'Doherty und John Waters, sich entschlossen, dieses ganze System in den Gerichten anzugreifen. Und jetzt haben sie, nachdem ihnen bei jeder Gelegenheit Sand ins Getriebe geworfen wurde, einen kleinen Erfolg erzielt, haben sich durch die Gerichte nach oben gekämpft. Und jetzt wurde ihnen eine Anhörung gewährt, immerhin eine mündliche Anhörung. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, bei uns in Deutschland ist es inzwischen in politisch oder wirtschaftlich bedeutsamen Fällen üblich, nur noch eine einzige Instanz zu haben. Du hast eine Instanz, fängst bei hochkarätigen Sachen, wo der Streitwert über 5.000 beträgt, fängst du am Landgericht an, wirst da, wenn du Pech hast, abgebügelt. Und du hast Pech, wenn du gegen mächtige, wirtschaftlich oder politisch Mächtige vorgehst, dann willst du in die zweite Instanz, schreibst deine Berufung und da schon kann dir ohne weiteres, und es ist die Regel, ohne weiteres von der zweiten Instanz vom Oberlandesgericht gesagt werden, nö, wir machen jetzt mal einen Beschluss, wir sind der Auffassung, dass das alles Blödsinn ist, was du da machst, nimm mal lieber deine Berufung zurück. Und dann denkst du, naja gut, dann gehe ich eben gegen diesen Beschluss vor und versuche mich mit einer sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde. Man wehrt sich gegen den Beschluss, wonach die Revision nicht zugelassen wird. Mhm. Ja. In der zweiten Instanz lassen sich weder mündlich was sagen, noch lassen sie Revision zum BGH zu. Also gehst du in die Nichtzulassungsbeschwerde und da kommt dann in der Regel mit einem einzigen Satz, dass die keinen Erfolg hat, Ende im Gelände. Mhm. So ähnlich ist es da auch, nur nicht ganz so krass. Also wir sind sozusagen der rechtsfreiste Raum in Europa inzwischen, in Deutschland. Aber bei denen hat es geklappt. Sie haben jetzt jedenfalls nach viel Kampf eine mündliche Anhörung darüber bekommen, ob sie zum Supreme Court, zum höchsten Gericht kommen. Und das ist viel wert. Denn die mündliche Anhörung ist entscheidend. So ein Richter knallt dir gerne mal eins vor den Latz, wenn er dich dabei nicht sehen muss, wenn er dir nicht in die Augen gucken muss. Aber wenn er sieht, dass da ein Mensch vor ihm sitzt, möglichst natürlich die Partei und nicht nur der Anwalt, dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Ne? Mhm. Dann kann man mitunter die menschlichen Regelungen, die vielleicht doch noch vorhanden sind, nicht mehr ganz unterdrücken. Ja, die Iren, das wusste ich noch aus der Vergangenheit. Ich kannte einen sehr guten Journalisten, ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, um ihn nicht unnötig zu beschädigen. Der hat mal einen tollen Bericht im Fernsehen gemacht, nicht nur einen schriftlichen, sondern einen Bericht im Fernsehen anlässlich der Eurokrise. Und da sah man, wie die Iren so richtig zusammengeprügelt wurden, weil in Irland sind ja die Banken alle implodiert. Und da wurde die irische Bevölkerung gezwungen, wir wissen, dass auch die Griechen gezwungen wurden, sich total auszuverkaufen. Die irische Bevölkerung wurde gezwungen, die ganzen Bankschulden zu bezahlen. Und sie haben die höchste Last getragen damals und immer noch. Denn pro Kopf, und da sind auch Babys und uralte Menschen dabei, mussten die 40.000 bis 50.000 Euro bezahlen. Haben sie natürlich immer noch nicht fertig gemacht. Dadurch sind die sehr subdued, sagten die beiden, also sehr in die Knie gezwungen worden. Die ganze Industrie und alles das, was sie an Business hatten, Business und auch Landwirtschaft, ist komplett zerstört worden. Es gibt jetzt nur noch Fields of Sprayed Grass, sagen die. Und dann gibt es natürlich große Warehouses für Big Pharma, wo die ihren Schrott drin lagern. Die junge Generation ist durch Big Tech völlig versaut worden, nach der Einschätzung der beiden. Die haben keinerlei, ja, wie soll man sagen, sie haben es gesagt, Consciousness, die haben keinerlei Bewusstsein mehr, also für Traditionen und Werte sowieso nicht mehr. Niemand unter 50 ist da noch irgendwie zurechnungsfähig, was das angeht. Irland prostituiert sich selbst, die Versprechen der Arbeitgeber, große Arbeitskräfte oder große Mengen an Arbeitsplätzen zu schaffen, sind völlig daneben. Google hat zwar 95% Arbeitsplätze oder hat zwar sehr viele Arbeitsplätze geschaffen, aber 95% davon gingen eben nicht an Iren, sondern an andere. Deswegen nur noch 2% der Bevölkerung irisch in Dublin. Jedenfalls tragische Immigration während der letzten 20 Jahre schon, hat sich für die Welt aufgemacht. Und wenn einer gefragt hat, was ist denn mit uns, mit den Iren, was kam dann? Du Rassist, rechts, Nazi, ne? All das, was wir jetzt auch sehen, absolut, ist bei denen schon
passiert. Ja, Iren haben ja 93% Impfquote, wenn ich da richtig informiert bin.
Haben die gesagt. Aber man weiß nicht, ob es stimmt. Die haben angeblich 93% Impfquote. Kein Mensch weiß, ob es stimmt. Der durchschnittliche Ire, sagen die beiden, sieht jetzt langsam, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe auch heute beim Joggen mit den Hunden wieder zwei Menschen, die geimpft sind, getroffen. Eine davon ist Ärztin, der andere ist mal Anwalt gewesen. Und die sagten auch, oh Mann, ja, irgendwas stimmt ja nicht. Aber, Herr Föhmich, die Krankenhäuser, die Intensivstationen sind doch voll.
Ja, genau. Eben,
ne? Aber das wollen sie nicht wissen. Ja, in den letzten Jahren sind jedenfalls 120.000 Menschen aus Irland weggezogen. Da kamen dann andere in etwa der gleichen Größenordnung zurück. Was inzwischen da von Irland aus, wie die EU angesehen wird, ist so, die Abhängigkeit, so sehen das die Iren, unabhängig jetzt von Corona, die Abhängigkeit von der EU hat die Qualität der Leadership, also der Führung in Irland, völlig zerstört. Es sind nur noch Boten aus der EU vorhanden. Für die internationalen Konzerne sind die da. Man erinnert nochmal an die Troika. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist. Vor 8 Jahren oder sowas ging das jedenfalls rund. Die Troika hat Griechenland zerstört. Die Troika hat versucht, Irland zu zerstören. Hat Irland von seiner Lebensenergie losgerissen. So haben die beiden das formuliert. Aber auch da werden die Menschen wach und auch da wird sich was ändern. Die Frage ist, wie viel Schaden dabei noch angerichtet wird. Ja, so viel zu den Iren. Dann hatten wir die Polen. Das waren 2 Soldaten. Der eine ist, oder die eine ist Agnieszka. Die ist Berufssoldatin der polnischen Armee, seit 5 Jahren dort Fahrerin. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Wir verteidigen die Uniform für künftige Generationen. Und der andere ist Jakub Kuspid. Das ist ein Offizier der polnischen Armee. Der ist erst 24 Jahre alt, ziemlich fit, wie man sah. Fallschirmspringer-Ausbilder seit vielen Jahren. Und er ist Vorsitzender des Vereins. Wir verteidigen die Uniform für künftige Generationen. Sie wollten ausschließlich in ihrer Rolle als Vereinsvorstände auftreten. Deswegen haben wir auch keine Dienstgrade genannt. Sie möchten ihren Widerstand gegen die Segregation im Sanitärbereich zum Ausdruck bringen und die Dienststellen dabei unterstützen, die Gleichbehandlung aller Bürger anzustreben. Also die haben relativ unbewegt am Anfang da gesessen, vielleicht auch ihre Rolle als Soldaten entsprechen, haben aber immer emotionaler argumentiert. Sie sagen, es gibt da noch keine Impfpflicht in Polen und auch nicht bei den Soldaten, aber indirekt gibt es die eben doch. Und das führt dann zu Problemen für all diejenigen, die nicht geimpft sind. Zum Beispiel, wenn berufsbedingte Reisen unternommen werden, gibt es keine Vergünstigung mehr. Soldaten, die an der polnisch-weißrussischen Grenze waren, da gibt es ja ziemliche Geplänkel, die werden dort abgezogen. Ich habe gesagt, stellt Ihnen keiner Fragen. Und dann sagen die doch. Natürlich, das fällt uns doch allen auf. Wieso sollen die Ungeimpften ein Problem sein, wenn doch die Geimpften geschützt sind? Ja, das ist eigentlich eine Frage, die sich jeder stellen müsste. Ne? Unbedingt. Wenn das so wäre, ne, dass die Impfungen schützen, warum macht man sich dann als Geimpfter irgendwelche Gedanken über die Ungeimpften? Weiß man nicht. Dieser Verein, also wir verteidigen die Uniform für künftige Generationen. In diesem Verein sind nicht nur Soldaten, sondern auch Polizisten und Feuerwehrbeamte, also eine Menge Leute mit Uniform. Und die sagen, ja, bei den Polizisten ist es so, also die Soldaten selbst sind nicht beteiligt an irgendwelchen Aktionen gegen die Bevölkerung. Soweit schon mal gut, sondern es ist die Polizei. Die haben Viviane und ich ja selbst gesehen, als wir da waren. Die waren wirklich passiv. Das waren Leute, mit denen man sogar reden konnte. Ich habe es ja gesehen, wie sich die Bürger mit den Soldaten unterhalten haben. Einige hatten überhaupt keine Masken auf. Die anderen hatten die irgendwo unterm Kinn hängen. Also das ist jedenfalls eine andere Qualität als bei uns. 50% der Polizisten sind offiziell geimpft. 85% der Soldaten sind offiziell geimpft. Das haben beide betont, heißt aber gar nichts. Das heißt nicht, dass die mit irgendwas einverstanden sind, sondern viele haben einfach nur mitgemacht, weil sie eben unter Druck gesetzt wurden. Und inzwischen sagen immer mehr, nee, wir machen nicht mehr mit. Wir haben nochmal gefragt, Mensch, würde es keinen Sinn machen, eine Gewerkschaft zu gründen? Das wollen die so nicht. Sie meinten, Gewerkschaften kann man leicht unterwandern, das sehe ich anders. Aber ich kann trotzdem verstehen, dass deren Ansatz ebenfalls ein vernünftiger Weg ist, nämlich ganz viele Vereine zu bilden und diese Vereine miteinander zu vernetzen. Sie haben dann am Ende noch einen wirklich bewegenden Brief verlesen an alle Kollegen weltweit. Wir sind Menschen, wir wollen frei sein, egal ob Russen, Polen, Amerikaner und so weiter. Dieser Brief stammt vom 11.09., der ist geschrieben worden, noch bevor es den Verein gegeben hat. Er war gerade dabei, sich zu gründen. Die rufen dazu auf, Gesicht zu zeigen. Wir sollen unsere Herzen berühren. Da draußen läuft nichts als Desinformation. Es gibt nur noch unlogische Entscheidungen. Wir stehen am Vorabend eines totalitären Regimes. Es geht um abscheuliche medizinische Experimente. Die Gefahr ist sehr groß, aber die Hoffnung auch. Und wir vereinen uns in dem Bewusstsein, dass wir gemeinsam stark sein können und das alles überwinden können. Wir als Uniformierte, so steht es da drin, stehen bei euch, bei der Bevölkerung. Und wir geben keine Zustimmung zu diesem Totalitarismus. Wir haben unseren Eid nicht vergessen. Ja, Kollegen, haltet zusammen. Das war Jakobs Appell am Ende. Egal, was Big Pharma oder die Politiker uns erzählen wollen, wir werden vor der Geschichte sauber bleiben. Fand ich sehr gut, fand ich sehr bewegend. Und ich hoffe, dass das insbesondere die internationale Gemeinschaft so zur Kenntnis genommen hat und da wiederum insbesondere die Uniformierten. Ja, danach kam dann Dr. Josef Hingerl und die Eigentümerin des Landgasthauses und Cafés in Schlehdorf, Fischerwirt, Schlehdorf am Kochelsee, Michaela Wagner-Adams und ihre Tochter Laura Adams. Der Kollege Josef Hingerl bereitet gerade eine Klage fürs Verfassungsgericht vor. Er versucht jetzt eine Feststellungsklage, damit Kinder nicht mehr nur getestet oder gar geimpft in die Schulen gehen können. War toll zu hören, was Frau Wagner-Adams da erzählt hat. Ich kenne das schon lange, weil ich in den E-Mails immer gesehen habe, was sich bei denen abgespielt hat. Ich hatte auch schon Austausch mit der Familie Wagner-Adams. Die betreiben seit 93 diesen Landgasthof, haben von Anfang an gesehen, was hier bei dieser Corona-Sauerei abgeht. Das sind jetzt meine Worte, nicht ihre. Sie hat sich da deutlich gepflegter ausgedrückt. Und sie kann sagen, dass die allermeisten ihrer Gäste, die haben sehr viele Stammgäste, was man bei diesen sehr warmherzigen Menschen auch ohne weiteres verstehen kann, stützen sie weiterhin. Es gab zwar auch kritische Worte, aber fast alles, was sie auf ihre sehr offene Art mit dieser Krise umzugehen bekommen haben, war Unterstützung. Sie haben auch einen offenen Brief an die als bayerische Wirtshausfamilie formuliert. Das Panikpapier, was ja in seiner Echtheit nie bestritten wurde, inhaltlich auch nicht, ein absolutes Psychoterrorpapier ist das, haben sie veröffentlicht. Das Weimarer Urteil haben sie veröffentlicht. Frau Michaela Wagner-Adams ist auf einer Demo in Berlin gewesen. Ich glaube, am 30. oder 31.8. da ist sie festgenommen worden, nachdem sie, so hat sie, und sie ist super zurückhaltend, nachdem sie unglaubliche Polizeigewalt miterlebt hat. Aber sie hat Erfolg. Die Familie ist nach wie vor im Rennen. Die Aufklärungsarbeit trägt Früchte. Sehr viele unterstützende Botschaften gibt es. Ganz wenige Schweinereien dabei. So viel Unterstützung, sagt sie, das sei ganz toll. Sie ruft alle Unternehmer dazu auf, durchzuhalten. Sie haben auch während der Lockdowns versucht, mit allen Tricks noch irgendwie weiter Essen verkaufen zu können. Es kamen dann Polizeikontrollen, mehrfach Einschüchterungsversuche mit Mannschaftswagen. Das macht natürlich auch was mit der Psyche. Na, da erzählen sie uns allen nichts Neues. Das macht mit allen von uns was mit der Psyche. Aber sie sind stehen geblieben. Die Streifen haben dann sogar verboten, das Abspielen der Vatertagsmusik, drohten der Tochter, die das Hygienekonzept entworfen hat und durchgesetzt hat mit einer Schließung, die war völlig geschockt daraufhin. Aber sie machen weiter. DEHOGA, Totalausfall, so wie die Justiz auch. Alle Verbände ist Totalausfall, totaler Schrott. Sie haben versucht, die schlimme Folter der Mitarbeiter durch die Masken, weil viele haben ja tatsächlich, also ich weiß, wie das ist. Du setzt die scheiß Maske auf, boom, hast du Kopfschmerzen. Das ist nicht bei jedem so. Aber bei den Leuten, die diese verengten Dingskanäle haben, da passiert das schon mal leichter. Mhm. Und das haben sie versucht zu verhindern. Sie machten auch die Gäste darauf aufmerksam, auch dass die Kellner ohne Masken rumlaufen. Wenn dann also ein Gast das nicht wollte, dann haben sie Kellner dorthin geschickt, die mit Maske rumgelaufen sind. Sie haben alles versucht, um möglichst in alle Richtungen ausgleichend und fair zu sein. Die paar negativen Typen, die dann so wie immer ihre, ja, wie soll man sagen, Blockwart-Mentalität ausgelebt hat, denen haben sie das Gerichtsverfahren zu verdanken, wo sie aber glücklicherweise den Kollegen Dr. Hingerl haben. Sie haben nicht den Mund gehalten und langjährige Stammgäste gab es zwar auch, die nicht mehr mit ihnen reden wollten, aber die überwiegende Mehrzahl hat positiv reagiert. Sie sagt auch, wir brauchen die Masse nicht. Wahrscheinlich reichen 10% aus, glaube ich auch, dass 10% ausreichen. Wir sind aber viel mehr als 10%. Das weiß ich und das weiß sie auch. Dr. Hingerl hat sich dann vorgestellt, er ist 1948 geboren mit dem Grundgesetz, sagte er, geboren. Aber das, was er als 35- oder 50-jähriger Anwalt noch nicht gekonnt hätte, sich so zu positionieren, wie er es jetzt tut, ne? Das kann er jetzt mit 73. Da sagt er, das kann ich mir leisten. 44 von seinen 45 Jahren anwaltlicher Tätigkeit hat die grundgesetzliche Hierarchie gestimmt, jetzt nicht mehr. Aber er schließt nicht aus, dass man doch noch auch auf der verfassungsrechtlichen Ebene was machen kann. Ich will dir sagen, ich habe da meine Zweifel. Ja, die haben ihre Bots überall installiert. Aber ich finde es trotzdem gut, dass der Kollege weitermacht, denn ich tue es ja auch. Ne? Wir wirken darauf hin, dass entweder der Rechtsstaat zeigt, dass er noch funktioniert, was ich nicht glaube in Deutschland, in anderen Ländern sicher, aber in Deutschland nicht. Oder aber, dass er die Maske vom Gesicht zieht und seine ganz, ganz hässliche Fratze sieht, die dann so mit so einem kleinen Bärtchen wahrscheinlich zu erkennen sein wird. Er befürchtet auch, er ist eigentlich spezialisiert auf Insolvenzrecht. Jetzt macht er aber auch durch Corona Verwaltungsrecht, Strafrecht. Wir sind ja ausgebildet, wir können das alles, ne? Aber er ist Spezialist für Insolvenzrecht. Er befürchtet aber natürlich, dass es Druck gibt, ne? Dass er und sein Kollege keine Insolvenzverwalteraufträge mehr bekommen. Aber er sagt, das ist egal. Wir haben ein Eid auf die Verfassung geschworen, ne? Das ist was anderes, als ein Eid auf den Führer zu schwören. Das scheint ja jetzt den meisten Richtern so im Kopf rumzugehen. Und hat dann auf die Bundesrechtsanwaltsordnung Bezug genommen, hat daraus zitiert: Danach sind wir als Anwälte unabhängige Berater und haben unsere Mandanten vor Rechtsverlusten zu schützen, vor Fehlentscheidungen auch durch Gerichte und Behörden zu bewahren. Vor Rechtsverlusten müssen wir sie schützen und vor Fehlentscheidungen durch Gerichte und Behörden müssen wir sie bewahren. Hm. Das gehört zu unseren Kernaufgaben. Und wir müssen sie gegen verfassungswidrige Benachteiligungen und staatliche Machtüberschreitung müssen wir sie ebenfalls absichern. Das ist anwaltliche Aufgabe. Nicht das Rumwimmern und Rumzicken und naja. What the fuck? Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ich habe die ganzen Typen, die schlimmsten sind ja die Bankenvertreter, ein absolut feiges, angepasstes Dreckspack, was ausschließlich wegen der Kohle da ist. Gut, wir wollen uns nicht aufregen. Er ruft alle Rechtsanwälte und Mediziner auf, die Sachverhalte aufzuklären. Das ist ja der wichtigste Job eines Anwalts. Lernen wir in Deutschland nicht, weil unsere Ausbildung einfach nichts taugt. Aber die wichtigste Ausbildung ist die Sachverhaltsaufklärung, nicht die Rechtsanwendung. Das ergibt sich von selbst. Wenn ich den Sachverhalt kenne, dann kann ich das Recht, was darauf anwendbar ist, auch wirklich anwenden. Das nennt sich subsumieren. Mhm. Aber das wissen die meisten deutschen Anwälte nicht, sondern wenn sie ein bisschen Glück haben, lernen sie es von einem Ausbilder und sonst eben nicht. Er hat sich dann darüber aufgeregt, wie hier die Fälle eigentlich gewonnen werden oder kreiert werden. Das klinische Bild und der PCR-Test, der sagt, ja, der PCR-Test ist alles, der spielt hier die einzige Rolle. Und wir wissen ja längst, dass das nicht mehr funktioniert. Und wir wissen sogar, dass die WHO gesagt hat, Anfang des Jahres, das reicht nicht, ihr müsst auch die Symptome abchecken, wird aber alles nicht gemacht. Das Urteil des Verfassungsgerichts sagt, er erschüttert ihn nicht wirklich. Immerhin steht da im Leitsatz drin, dass das alles mit dem Grundgesetz übereinstimmen muss, was passiert. Ganz offen. Mich erschüttert das Urteil auch nicht, mich schockiert es aber in der Weise, dass ich nicht geglaubt habe, dass jemand so dreist das Grundgesetz in die Tonne kloppen würde und sagen würde, wir haben jetzt Corona und das rechtfertigt alles. Da wird nichts hinterfragt. Im normalen Rechtsstreit musst du, wenn das von den Parteien umstritten ist, so wie hier, musst du feststellen, ist das so? Oh, mein Hund. Ist das so, dass wir hier eine Corona-Pandemie haben oder ist es vielleicht so, dass wir eine PCR-Test-Pandemie haben? Dazu musst du Beweis erheben. Naja.
Tja.
Dann kam Dr. Mahn. Dr. Mahn ist der Impfarzt, der... warte mal, muss man eben den Hund beruhigen.
Jim. Also, Rainer beruhigt gerade seinen Hund.
Jim, komm her. Komm her. Okay. So, ich habe mich ruhig.
Schnell Hallo sagen. Hallo, Jim.
Na gut. So leicht sollte man sich mit so einem nicht anlegen. Er wiegt über 5 Kilo und ist bärenstark. Also, danach kam Dr. Mahn, der sagt, ja, ich habe die ganze Zeit geimpft. Okay, ich mache das auch. Da kam auch sehr viel Druck von den Patienten. Aber je mehr er Aufklärungsgespräche geführt hat, desto klarer wurde ihm, dass wir überhaupt nichts wissen und die Patienten erst recht nicht. Und dann hat er gemerkt, wie die Stimmung kippte, sagt er. Wir haben die Patienten gesagt, wir wollten das ja eigentlich gar nicht. Wir wurden aber unter Druck gesetzt vom Arbeitgeber, von der Familie. Solche Konstellationen sind das. Und dann hat er die richtig aufgeklärt. Und dann hat es sehr viele gegeben, die gesagt haben, nee, ich will nicht mehr, ich gehe jetzt.
Ja.
Dann sagt er, da habe ich erst gemerkt, was wirklich los ist. Das ist keine freie Entscheidung mehr, die hier getroffen wird. Wenn ich die Leute richtig aufkläre und dann gehen sie, dann heißt das, dass sie ohne richtige Aufklärung, wenn sie sich dann impfen lassen, nicht frei entschieden haben. Aber das ist klar.
Das ist der Punkt.
Jetzt wird er jedenfalls keine Impfung mehr durchführen. Seine Kollegen übernehmen das allerdings. Das hat er auch im Internet veröffentlicht, dass er der Auffassung ist, dass das hier so nicht geht, sondern dass er nicht mehr impft, weil er glaubt, dass hier keine freien Entscheidungen getroffen werden, sondern der Druck vom Arbeitgeber der Familie kommt. Der Ausgangspunkt eigentlich immer derselbe, den sehen wir als Juristen, den sehen die Mediziner auch. Das weiß jeder Jurist, das weiß jeder Mediziner, ist das, was hier passiert, ist eine Körperverletzung. Und das geht nur über die Einwilligung. Und die Einwilligung ist nicht wirksam, wenn sie nicht mit einer Aufklärung verbunden ist. Nach 1,5 bis 2 Monaten, die er das auf der Internetseite hatte, wurde er überschüttet von Anfragen, die sehr viele Glückwünsche, dass er so viel Mut hat. Er sagt, das ist doch gar kein Mut. Ich mache doch einfach nur das, was eigentlich jeder normale Arzt machen würde. Tja, war wohl doch Mut, denn dann kriegte er plötzlich einen Anruf von der Uni Leipzig, wo er einen Lehrauftrag hatte, und von der von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Die wollten, dass er seinen Hinweis löscht. Die haben ihm dann das Recht auf freie Meinungsäußerung abgesprochen. Dann wurde er per Fax, wurde ihm die außerordentliche Kündigung seines Lehrauftrages zugeschickt. Es tut ihm sehr leid, insbesondere für seine Studenten. Tja, was er außerdem festgestellt hat, ist, dass 80% der Leute mit Covid-Symptomen geimpft sind. Das entspricht so dem, was wir aus Israel kennen, was wir eigentlich von überall her kennen. Hm. Jetzt ist er von morgens bis abends im Einsatz, weil sehr viele Hausärzte Ungeimpfte nicht mehr behandeln. Der behandelt die dann bis 22 Uhr. Er sagt, die Zahlen stimmen alle nicht. Impfen, impfen, impfen ist die einzige Devise. Das kann es doch gar nicht sein. Und er sieht keinen Sinn mehr. Er sieht überhaupt keinen Sinn mehr in den Impfungen. Er will weiterhin die Menschen als Menschen behandeln, keine diskriminieren, Maskenatteste werden bei ihm anerkannt, das ist geltendes Recht, sagt er. Ja, das ist geltendes Recht. Wer Angst hat, sagt er, das würde ihn nicht wirklich wundern, denn insbesondere die Älteren, die Angst haben, die haben ja in der Regel kaum oder nur schwer Zugang zu alternativen Medien. Die hören sich ja den Stuss von ARD und ZDF an, von Omikron und Armageddon und den ganzen Blödsinn. Und sie glauben das, wenn sie nichts anderes hören. Ne? Du musst nur eine Lüge oft genug wiederholen, dann wird sie eben geglaubt.
Ja. Ja. Stichwort Lüge, da habe ich noch was. Moment.
Ich habe schon 53 Millionen Mal gesagt, es wird keine Pflichtimpfung geben. Trotzdem behaupten es einige immer wieder, wir machen ein Angebot.
Da, Jens, muss ich ganz kurz reingrätschen, weil viele haben mir geschrieben, ja, wenn jetzt Jens Spahn heute Abend sagt, es gibt keine Impfpflicht, dann frag ihn bitte auch nicht über eine Hintertür, was auch immer damit gemeint
Nein.
ist. Gut, also keine Impfpflicht, auch nicht durch eine Hintertür.
Auch nicht durch eine Hintertür.
Tja, auch nicht durch eine Hintertür.
Ja, da gibt's einen Zusammenschnitt von allen Politikern, die sich gegen die Impfpflicht ausgesprochen haben und jetzt natürlich dafür sind. Ne? Also von so Marxisten wie Olaf Scholz und Wirtschaftskriminellen wie Olaf Scholz erwartet man nichts anderes. Aber dass hier praktisch keiner mehr ist, den man ernst nehmen kann, das so schlimm hätte ich es eigentlich nicht erwartet.
Also ich hab, wenn ich den noch schnell finde, so einen abstrusen hier, der muss sein. Hör mal da gut rein.
Epidemie nur bekämpfen können, wenn wir die Impfpflicht einführen. Ich glaube nicht, dass wir es ohne die Impfpflicht schaffen, weil sonst verlieren also immer wieder diejenigen, die sich haben impfen lassen, einen Teil ihres Impfschutzes und infizieren diejenigen, die noch ungeimpft sind, sodass wir erneut eine Welle haben.
Ich glaube, da ist der Hund so intelligent, dass er merkt, dass da ist was auf dem Bildschirm, was nicht gut ist. Okay. Also, mal schauen, wo wir da kommt. Also, wir sind live und der Hund ist jetzt ein bisschen in Aufruhr. Mal schauen. Der Hund ist gut. Hat auch schon gemerkt, dass der Lauterbach nicht wirklich was Gescheites sagt und hat wahrscheinlich gebellt. Wahrscheinlich war das, ja.
Ich gehe zurück ins Netz, ja? So, jetzt weiß ich, warum der Hund gebellt hat. Wir sind aber gleich fertig. Hier ist alles nämlich gut. Polizei und es gibt wohl eine Bombendrohung für meine Kanzlei hier. Ich glaube, das ist wieder mal ein Einschüchterungsversuch. Aber nette Leute, ne? Also keine Gefahr oder sowas. Nette Leute, die einfach zu meinem Schutz da sind. Ja, ich will noch kurz, bleib mal eine kleine Sekunde
dran. Ja. Autsch. Bombendrohung. Und der Rainer ist die Ruhe in Person. Ich möchte auch mal so ruhig sein. Okay. Also wir sind live und Polizei ist bei ihm und sie möchten ihn, glaube ich, schützen, da anscheinend eine Bombendrohung da ist. Ja. Ich sehe es auch eher als Einschüchterungsversuch. Und wir warten jetzt mal schnell ab. Ich denke, er wird jetzt mit Ihnen schnell reden. Er kommt gleich zurück.
Ja, aber in einer guten Nase. Der ist eigentlich ein Lieber. Seine Schwester ist nur halb so groß. Ich glaube, ich gerne. Auf alle Fälle würden wir dann ganz gerne hier tatsächlich mit dem entsprechenden Hund einmal über das Gelände gerne. Wie gesagt, wenn Sie nur so nett sein würden, weil ich kann da nicht.
Er soll sich jetzt darum kümmern. Grundsätzlich absolut, aber ich überlasse natürlich ihm die Entscheidung. Er wird sicher gleich kommen und uns berichten. Und dann werden wir schauen. Ich denke, wir warten jetzt noch 1-2 Minuten, sonst auf Stumm. Wieso?
Okay, bis gleich. Ja, können Sie einfach so zufallen lassen. So, da bin ich.
Alles gut. Ist alles gut bei dir?
Okay. Ja, ich habe immer meine Nerven. Ja, weißt du, bei mir ist es immer schon so gewesen, wenn der Druck am größten ist, werde ich eiskalt.
Also, und, ich muss sagen, ich bewundere dich. Ja, ich habe jetzt gerade eine Bombendrohung, aber alles ist gut. Das ist so.
Es ist auch gut. Also, man sollte nur meinem guten Jimbo nicht allzu nahe kommen, ne? Aber wie auch immer.
Ja.
Wir hatten dann eigentlich vor, noch mit Andreas van Bülow zu reden. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Also, wenn er beim nächsten Mal kommt, der wird richtig geniale Sachen erzählen. Der kann kaum noch an sich halten. Und das ist immerhin der frühere parlamentarische Staatssekretär des Bundesministers für Verteidigung. Ne? Also. Wir haben als Ersatz aber, der war live on stage bei uns im Büro, also in der Sitzung, Björn Pirlitz. Das ist mein alter Kumpel, mit dem habe ich vor 35 Jahren in den USA studiert. Wir sind am Anfang, wir waren eine Riesengruppe von, weiß nicht, 60 Leuten oder sowas aus aller Welt. Wir sind am Anfang, bevor wir auf die einzelnen Unis verteilt wurden, in Wisconsin, in so einem Einführungslehrgang, 6 Wochen oder sowas war das, zusammen gewesen, da wurden uns so die Grundzüge des amerikanischen Rechts beigebracht. Die Details kamen dann später im Studium selbst. Und daher kenne ich ihn. Björn ist ein herausragend guter Jurist. Ich glaube, das haben die Menschen auch gemerkt, als sie ihm zugehört haben. Der ist auch authentisch und ich glaube, der genießt so viel Vertrauen wie sonst eigentlich nur Martin Schwab. Natürlich gibt es da draußen noch andere, aber ich meine jetzt von denen, die wir als wirklich gute Juristen gehört haben. Da draußen gibt es noch Professor Murswig, da draußen gibt es noch andere Professoren, die Kingren, die alle sehr schöne Sachen gemacht haben. Aber Björn kommt rüber als super kompetent und als
ja, als absolut kundig. Der hat sich jetzt mal die vier Verträge angeguckt. Es gibt ja welche, die geleakt worden sind, die die EU-Kommission, Uschi von der Leyen und Frau Kyriakides oder wie die heißt, geschlossen haben. Und das Ergebnis ist, die haften selbst als Vertreter ohne Vertretungsmacht für den ganzen Stuss, den sie da angezettelt haben. Wir haben, wie gesagt, also zwei Verträge hat er gesehen, einmal Pfizer und Moderna. Wir wissen ja auch inzwischen aus den richtig geleakten Verträgen, was da wirklich drinsteht, denn das, was der EU-Kommission beziehungsweise dem EU-Parlament zur Verfügung gestellt wurde, das ist ja, wie wir gesehen haben, alles geschwärzt. Da kannst du ja gar nichts draus sehen. Was er festgestellt hat, ist erstens, das Ganze unterfällt belgischem Recht, weil die Parteien, also die Partei der Verträge, sind einmal die EU-Kommission, nicht die Mitgliedstaaten, einmal die EU-Kommission und zum anderen die Impfstoffhersteller. Die haben sich darauf geeinigt, dass belgisches Recht den ganzen Kram regiert. Belgisches Recht. Und nun gibt es ein belgisches Rechtsgutachten dazu und die sagen, die Verträge sind komplett, absolut void ab initio, so sagt man im amerikanischen Recht, von Anfang an nichtig. Warum sind sie das? Weil sie praktisch ausschließlich Pflichten für eine Seite begründen, nämlich für die EU-Kommission. Die müssen den ganzen Müll abnehmen. Die andere Seite hat keine Pflichten. Die müssen nicht einen wirksamen Impfstoff bringen, die müssen auch nicht einen ungefährlichen Impfstoff bringen. Aber dafür sollen sie Immunität gewährleistet bekommen. Und das ist so einseitig, dass du praktisch nicht mehr von einem Vertrag sprechen kannst. Das sind nicht mehr zwei einander entsprechende Willenserklärungen, sondern da bekommt eine Partei die totalen Pflichten und die andere gar nichts. Das würde nach amerikanischem Recht sowieso hinten runterfallen, weil es da an, so sagt man, Consideration fehlt. Und ich fürchte mal, oder ich gehe mit freudiger Erwartung davon aus, dass das in den USA nicht anders ist. Denn ich gehe davon aus, dass da das Federal Government, ähnlich wie hier die EU-Kommission, man versucht ja jetzt gerade die EU zu so einer Art kleinen Weltherrschaft über die europäischen Staaten zu machen, ne, dass das Federal Government ganz ähnlich wie die EU-Kommission mit den Impfstoffherstellern gehandelt hat. Das ist das Erste. Wir haben schon ein Rechtsgutachten, was sagt, das ist alles nichtig. Das Zweite ist, auf welcher Basis werden denn jetzt die Mitgliedsländer der EU da irgendwie reingeholt? Ich kann keine Verträge zulasten Dritter schließen. Das darf ich nicht. Das kann niemand machen. Okay. Wie geht das? Da gibt es entweder die Möglichkeit, dass die Mitgliedsländer eine Vollmacht erteilen oder das ist einseitig, damit gebe ich dir die Vollmacht, das und das für mich zu tun. Oder man hat eine Auftragslage. Das ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, in dem sich zwei Parteien, hier die EU-Kommission und dort die EU-Mitgliedsländer, darüber einigen, dass die EU-Kommission etwas machen darf. Also hier diese Advanced Purchase Agreements abschließen darf. Dieser Auftrag ist Bestandteil des Vertrages, also dieser Impfstoffherstellerverträge. Als Anhang ist er da dran. In den geleakten Verträgen findet man aber nur Muster ohne Unterschriften. Und das ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. Denn die Erfahrung sagt, es gehört da rein. Es ist keine Unterschrift da. Kann noch an irgendeiner anderen Stelle liegen, aber ich gehe davon aus, dass da niemand unterzeichnen will, weil wer unterzeichnet, ist reif. Ne? Was steht jetzt in diesem Auftrag? Da gibt es Attachments und Amendments. Die Attachments sind es, auf die kommt es inhaltlich an. Die EU kann laut diesem Auftrag mit der Kommission oder ermächtigt hier die Kommission, Verträge abzuschließen. Auffallend ist, sagt Björn, dass diese Vollmacht so eine Art Carte Blanche ist, also ein Freifahrtschein. Extrem weitreichend. Es gibt keine Deckelung für irgendwas, nicht mal für ein Budget. Völlig ungewöhnlich. Artikel 6, Responsibility und Liability, da wird dann dem Fass der Boden ausgehauen. Danach müssen die Mitgliedstaaten weitreichende Haftungsfreistellungen vereinbaren. Das geht nicht. Das wird durch nichts gedeckt. Das ist ohne jede Rechtsgrundlage. Das ist tatsächlich ein Vertrag zulasten Dritter, der ist sowieso unzulässig. Aber es fehlt hier ausdrücklich
an der Grundlage für die Vereinbarung zwischen der EU-Kommission und den Herstellern. Und zwar konkret für die Vereinbarung einer Freistellung von jeder Haftung. Das haben die beiden miteinander vereinbart, also die EU-Kommission und die Hersteller. Aber es gibt keine Grundlage dafür, weil ausdrücklich in den Aufträgen, vielleicht habe ich das noch nicht deutlich genug formuliert, drinsteht, dass sowas eben nicht geht. Das heißt, das ist Ultravirus. Die EU-Kommission ist über das hinausgegangen, was sie darf. Und damit haben wir sowas wie einen Vertreter ohne Vertretungsmacht. Und damit haftet derjenige, der als Vertreter ohne Vertretungsmacht handelt, selbst. Und das könnte sehr gut Uschi von der Leyen und Frau Kyriakides treffen, wenn es nicht die EU-Kommission insgesamt trifft.
Oh.
Ja, das ist richtig ernst. Also da werden wir sicherlich noch ein bisschen mehr zu hören. Und ich vermute mal, dass die Situation in den, das ist jetzt Spekulation, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Situation in den USA nicht anders ist. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Mhm. Ich muss nämlich jetzt gleich, glaube ich, mal ein bisschen mich um meine Frau kümmern. Wir haben das Wesentliche auch durch.
Okay. Denn
das sind hier 8 oder 10 Polizeibeamte, die jetzt mit einem Hund alles absuchen.
Ich glaube es nicht. Also ich bewundere deine Ruhe. Also Rainer, du bist mein Held. Ja, ich habe jetzt kleine Bombendrohung und es sind 8 oder 10 Polizisten bei mir zu Hause. Und jetzt rede ich noch ein bisschen mit Roger über meinen Freitagsausschuss. Okay, alles gut. Rainer, ich lasse dich gehen. Vielen herzlichen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Schau mal, ob du das vielleicht noch machen kannst, diese Spezialsendung wegen dem Tribunal. Das ist vielleicht, was wir da ein kurzes Special machen, melde dich. Wie immer, nicht vergessen unser Fest. Ja?
Auf keinen Fall. Ich muss nur erstmal hier die Jungs beruhigen.
Ne? Macht bis dann. Tschüss, Rainer.
Okay, take it easy.
Yo, tschüss. Der Rainer ist unglaublich, der Typ. Ja, kann man mal machen, oder? Bombendroh im Haus, 8 bis 10 Polizisten und er redet mit mir noch ein bisschen. Ja, ich finde wirklich eine coole Socke. Also, ja. Vielen Dank, wart ihr dabei. Wie ich sehe gerade, wir sind wieder auf alte fast 10.000 Menschen, die zugeschaut haben. Bitte vergesst nicht vor allem Telegram. Wir sind momentan auf Telegram, die noch relativ, ja, ich kann sagen, zensurfreie Plattform ist. Abonniert den Kanal. Vielleicht kann mein Moderatorenteam noch den Kanal reinstellen in den Chat. Und vielen Dank, haben wir die 95.000 geknackt. Vielen Dank an alle, die dabei sind. Und ja, dann auch noch auf meiner Homepage, sehr wichtig, bittl.tv, da gibt es auch Ländergruppen. Das möchte ich kurz noch erwähnen. Ich glaube, es ist wichtig. Ach ja, übrigens, wer ist heute das erste Mal dabei? Vielleicht könnt ihr das kurz schreiben. Bitte kurz das Stichwort Sonne reinschreiben. Wer das allererste Mal zuschaut, könnt das vielleicht auch noch kurz machen. Ich habe hier, ich zeige euch das noch schnell, das ist meine Homepage und wir haben hier Umfragen. Da seht ihr die Umfrage Ländergruppen. Wenn du außerhalb Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnst, haben wir mittlerweile 40 Ländergruppen im Telegram, wo wir versuchen, uns zu vernetzen. Dann kannst du dich da melden, da gibt es in Deutsch oder in Englisch. Wenn du auch ein bisschen regierungskritisch bist, kannst du dich gerne melden. Und es gibt auch noch hier ein Newsletter, wo ich empfehlen kann, dass wir einfach auf der sicheren Seite sind, betreffend Telegram. Falls Sie es wirklich schaffen sollten, Telegram zu reduzieren oder abzuschalten, was ich zwar nicht glaube, aber ich bin gerne vorbereitet, könnt ihr hier das auch ausfüllen für einen wöchentlichen Newsletter, Notfallliste oder das kommt bald, wenn ich live bin, euch zu benachrichtigen. Aber am besten würde ich sagen, schaut einfach, dass ihr im Telegram seid. Da werde ich immer euch benachrichtigen, wenn ich live gehe, meistens recht spontan. Und sonst einfach rein, fühle mich meistens am Sonntag um 20 Uhr mit der Zusammenfassung. So, ich glaube, das war alles. Rainer, was für eine Seele. Ja, ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Ja, ich habe jetzt 8 oder 10 Polizisten im Haus mit einem Spürhund, wo er jetzt ein bisschen schaut, ob es irgendeine Bombe hat. Ja. Es ist schon krass, was abgeht. Aber ich sehe das auch eher als Einschüchterung. Ich bin froh, das hat mir einfach aufgezeigt, wie Rainer auch funktioniert in einer so speziellen Situation. Genau solche Menschen brauchen wir, wo das nicht verliert, der Überblick, und das kommt gut. Ja, eben Telegram, empfehlenswert. Ich bin auch das erste Mal dabei, sehr cool. Schön, dass es ein paar Menschen gibt, die das erste Mal dabei sind. Ich hoffe, ihr habt Informationen bekommen. Mein mein Ziel ganz klar ist nicht, dass ihr mir glaubt, sondern mein Ziel ist, dass ihr kritisch werdet und selber recherchiert. Das ist immer so mein Motto. So, vielen Dank an alle. Vielen Dank auch an alle Menschen, möchte ich auch mal sagen, die mich unterstützen. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und jo, bis bald. Und jetzt kommt's. Glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Gute Nacht. Und jetzt kommt wieder das Lied aus Afrika. Deutschland zeigt dein Gesicht auf Afrikanisch, respektive Swahili. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye. Dankeschön.
Hallelujah.